Willkommen zum Otdorfer Sex-Podcast. Heute starten wir den Themenblock Gemälde mit dem Fünf-Freunde-Hörspiel Die Druiden von Stonehenge. Es geht um eine klassische Methode, wie man mit Gemälde Geld verdient. Sie werden gestohlen und mit einer interessanten Methode, wie ich finde, außer Landes gebracht. Die fünf Freunde allerdings erfahren von diesem Fall erst recht spät. Hallo Heike.
Hallo Marc. Die Druiden von Stonehenge sind Hörspielfolge 68 aus dem Jahr 2006 und die Geschichte stammt wieder mal von Gabriele Hartmann. Soweit ich weiß, gibt es da kein Buch, sondern sie hat das Hörspielskript direkt geschrieben. Auf dem Cover sehen wir einen Teil von Stonehenge, ein paar von diesen aufrecht stehenden großen Steinen und die fünf Freunde halten sich im Inneren dieses Heiligtums auf. Einer der aufrecht stehenden Steine wird sehr markant von der Sonne angestrahlt und ist auf dem Cover praktisch golden dargestellt. Auf dem Klappentext erfahren wir zum Fall im Prinzip nichts. Stattdessen wird schon einiges über Stonehenge erklärt. Aber von den fünf Freunden ist nur bekannt, dass sie Ferien haben und diese in Salisbury verbringen. Das Hörspiel dauert 49 Minuten und die erzählte Zeit sind 3 Tage, ein verlängertes Wochenende.
Das Hörspiel startet mit einem, wie ich finde, sehr langen Erzählerpart, über 1 Minute. In Teilen auch wörtlich das, was im Klappentext erzählt wird. Quentin muss nach Salisbury, dort gibt es eine wissenschaftliche Konferenz, zu der er eingeladen ist. Und die 5 Freunde kommen, so wie Tante Fanny, für dieses Wochenende mit. Zuerst gibt es Sightseeing und am nächsten Tag wollen die 5 Freunde dann nach Stonehenge fahren, denn Tante Fanny will sich Blumen anschauen, sie züchtet ja gern welche und da haben die 5 Freunde keine Lust zu. Es wird ein wenig spekuliert über die Funktion von Stonehenge, also der Erzähler spekuliert, war es eine Opferstätte, war es eine Sternwarte, hat es etwas mit dem legendären König Artus zu tun und dann beginnt die Action vom Hörspiel. Als die 5 Freunde mit den Fahrrädern bei Stonehenge ankommen, sind sie zuerst mal erstaunt, weil da ist eine ganze Menge los. Einige Leute laufen umher, einige LKWs. Sie treffen einen Mitarbeiter von Stonehenge und er erzählt ihnen, dass morgen da ein Festival startet zur Geschichte von Stonehenge. Heute allerdings gäbe es keine Führungen, dafür wäre es einfach viel zu laut. Wenn sie wollten, könnten sie sich aber ein paar selbsternannte Druiden, die Spinner da hinten, anschauen.
Es wird hier schon deutlich, dass dieser Mitarbeiter von Stonehenge, wir erfahren später, dass er Taylor heißt, nicht besonders viel von den Druiden hält. Er spricht davon, dass sie da irgendwelchen Firlefanz veranstalten wollen. Die 5 Freunde bleiben jetzt sich selbst überlassen, gehen etwas weiter in dieses Gelände rein, bestaunen die aufrecht stehenden Steine und unterhalten sich auch noch ein bisschen drüber. Die müssen ja irgendwie von total weit her hierher transportiert worden sein. In der ganzen Umgebung gibt es ja überhaupt gar nicht solche Steine. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Zeit dieser Fall genau spielen soll. Heutzutage ist das so nicht mehr möglich. Stonehenge ist mittlerweile eingezäunt, man muss Eintritt zahlen. Und zwischen den Steinen rumlaufen darf man auch nicht mehr, höchstens im Rahmen einer Führung. Und ich gehe mal davon aus, dass das zum Entstehungszeitpunkt dieser Geschichte, also in den frühen 2000ern, wahrscheinlich auch schon so war. Aber vielleicht war es zur Zeit Enid Blytons wirklich noch so, dass man Stonehenge rund um die Uhr einfach auf eigene Faust besichtigen konnte. Das ist für diese Geschichte jetzt einfach wichtig. Just zur Sommersonnenwende ist allerdings auch heutzutage der Eintritt bei Stonehenge noch frei. Allerdings würde ich davon ausgehen, dass gerade diese Tatsache dann dazu führt, dass man sich um diese Zeit wahrscheinlich gegenseitig auf die Füße tritt, weil die Sehenswürdigkeit dann einfach komplett überlaufen ist. Zurück im Hörspiel erklingen jetzt aus der Ferne Beschwörungsgesänge, auf die 5 Freunde aufmerksam werden. Und sie entdecken einige Leute, die aussehen, als hätten sie sich in Bettlaken gehüllt. Allerdings mutmaßen sie, naja gut, das sind vielleicht auch irgendwie so eine Art Toga, Gewand, was auch immer. Und einer dieser Männer spricht sie dann irgendwann an. Er stellt sich vor, dass er ein Druide ist. Bei diesen komischen Gewändern handelt es sich um Druidengewänder und er und seine Leute wären hier, um ein heiliges Ritual durchzuführen, denn Stonehenge wäre ja ein Heiligtum und dieses ganze Festival, das hier morgen über die Bühne gehen soll, das wäre ja alles nur Touristennepp und eine Entweihung ihres Heiligtums und er hält da überhaupt nichts von. Irgendwann mischt sich auch noch eine Frau in das Gespräch ein. Sie stellt sich vor als Alice Benning. Sie sei Archäologin und dafür zuständig, dass dem Heiligtum und den Sarsen während des Festivals nichts passiert. Hier wird also auch noch beiläufig eingeführt, dass diese aufrecht stehenden Steine als Sarsen bezeichnet werden. Miss Benning erklärt uns, dass diese Steine seit mindestens 4000 Jahren hier stehen. Meine Recherchen sagen seit mindestens 3000 vor Christus, also seit mindestens 5000 Jahren schon. Und Miss Benning erklärt uns, dass das nicht die Kelten waren, die die aufgestellt haben. Die Kelten sind nämlich erst viel später in England sesshaft gewesen. Aber der Druide interveniert ja. Trotzdem ist das ein druidisches Heiligtum. Die Druiden, die eine große Rolle in der Kultur der Kelten gespielt haben, als Medizinmänner, Priester und Richter, haben dieses Heiligtum eben genutzt. Schließlich stellt er die rhetorische Frage, ob Miss Benning denn noch nie in einer Kirche gebetet habe, die sie nicht selbst errichtet hätte. Den Kindern ist dieser Gelehrtenstreit jetzt irgendwann ein bisschen zu viel. Aber Miss Benning erzählt, dass während des Festivals morgen oder übermorgen einiges zur Geschichte von Stonehenge geboten wäre, man da einiges lernen könnte, ein Quiz gäbe es und noch viele Mitmachsachen. Und die fünf Freunde versprechen, dass sie zum Festival wiederkommen wollen.
In der nächsten Szene sind wir nun am nächsten Tag und die fünf Freunde fahren wieder mit dem Fahrrad, also das zweite Mal nach Stonehenge. Kurz bevor sie dort ankommen, geschieht aber leider ein Unfall. Eine Frau in einem Lieferwagen brecht an ihnen vorbei. Die Kinder erschrecken sich, besonders Anne, sie stürzt und verletzt sich den Ellbogen. Die Frau hält aber an, steigt aus, ist zerknirscht und verarztet Anne zuerst mal. Sie stellt sich vor, sie ist eine Malerin aus Spanien, Conchita González. Sie hat einen Stand auf dem Festival und will dort Poster und Reproduktionen verkaufen. Dick allerdings meint, dass Anne jetzt, sie hat wohl einen Schock, ist vielleicht wackelig auf den Beinen, nicht mehr nach Stonehenge allein mit dem Fahrrad fahren kann. Und Conchita soll sie doch mitnehmen. Und dann kommt die Szene, die finde ich ganz gut gemacht. Denn zuerst ist Anne entrüstet und meint, ich kann doch nicht alleine mit einer fremden Frau wegfahren. Und dann meint Dick, nein, ich komme natürlich mit und unsere Fahrräder auch. Und die beiden anderen fahren dann hinter dem Wagen her. Das fand ich ganz gut gemacht, dass man hier so nebenbei noch ein kleines bisschen Hinweise für Kinder gibt. Geht nicht mit fremden Leuten mit.
Auf dem Festivalgelände gibt es dann eine Wiedervereinigung zwischen Dick, Anne und den anderen beiden Kindern. Sie schlendern ein bisschen über das Gelände, aber wie man die fünf Freunde kennt, sie können gar nicht anders, als sich ständig nützlich zu machen. Sie helfen Conchita beim Aufbau ihres Standes und die ist so glücklich darüber und außerdem muss sie sich ja noch bei Anne für den Unfall entschuldigen, dass sie die ganze Familie inklusive Quentin und Fanny abends zum Abendessen einlädt in ein kleines spanisches Restaurant, das einem entfernten Verwandten von ihr gehört. Beim Abendessen in besagtem Restaurant taucht jetzt der Oberdruide plötzlich wieder auf und regt sich auf über eine von diesen kommerziellen Tanten, die das Stonehenge Festival ja zu einem Kommerzalbtraum machen und sein Heiligtum entweihen. Aber irgendwie nimmt niemand der Anwesenden diesen Druiden ernst. Alle machen sich nur über ihn lustig. George fragt ihn zum Beispiel auch noch, was er denn eigentlich in einem spanischen Restaurant zu suchen hätte. Sollte er nicht zu Hause sein und Gerstenbrei essen oder was immer es zur Zeit der Kelten denn damals schon gab. Jedenfalls rauscht der Druide irgendwann ziemlich enttäuscht ab und alle anderen denken sich nur, was war das denn für ein Spinner?
Was mir in der Szene aufgefallen ist, ist, der Druide rauscht ab, sagt aber noch etwas wie, ihr werdet euch noch wundern. Ich fand das jetzt von der Sprechweise und wie er es betont, nicht eine impulsive Äußerung, er ist einfach wütend und will sich so verabschieden, sondern ich habe das schon so gesehen, dass er einen ganz konkreten Plan hat, den er wahrscheinlich, wenn das Festival beginnt, auch in Angriff nehmen wird. Also man könnte das hier ein kleines bisschen als Foreshadowing sehen.
Bevor das eigentliche Abendessen beginnt, entschuldigt sich Conchita kurz, dass sie noch telefonieren muss. Dick geht ihr nichts an nach, weil er zur Toilette will und belauscht unfreiwillig einen Teil dieses Telefonats. Es ist für den Hörer ziemlich kryptisch. Es geht darum, dass Conchita ihrem Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung erzählt, dass man sich vor Ben in Acht nehmen müsste. Dick bezieht das wohl auf den Druiden, mit dem Conchita gerade hier aneinander geraten ist. Außerdem soll irgendwas morgen um 5 stattfinden. Dann wird noch ein Constable erwähnt und eine Frau namens Lynette. Und es geht um die Zahl 69, die irgendjemand im Auge behalten soll. Also so richtig kann man sich in dem Moment noch keinen Reim auf all diese Zusammenhänge machen. Conchita verhält sich allerdings auch ziemlich merkwürdig, als sie merkt, dass Dick neben ihr stand. Sie behauptet, sie habe nur mit ihrer Mutter telefoniert und müsste jetzt schnell weg, obwohl das Essen noch gar nicht da ist. Aber Conchita sagt, ja, ihr könnt natürlich auf jeden Fall hier essen, ich bezahle das auch, aber wie gesagt, ich muss jetzt weg. Fanny und Quentin finden das fürchterlich unhöflich, aber na gut, kann man jetzt auch nichts gegen tun. Conchita ist auf jeden Fall verschwunden.
Erst nach dem Abendessen, als die 5 Freunde wieder in der Pension sind, erzählt Dick seinen Freunden von dem Telefonat. Er will wohl nicht, dass Quentin und Fanny das auch erfahren, denn die sind ja immer grundsätzlich dagegen, dass die Kinder in Abenteuer geraten. Die 5 Freunde können sich da auch keinen großen Reim drauf machen. Sie spekulieren ein bisschen. Ist mit Ben der alte Ben, also der Druide Ben, gemeint? Wir erfahren hier mittelbar, dass die 5 Freunde wohl irgendwo herausgefunden haben, dass der Ben heißt. Wir im Hörspiel bekommen es nicht wirklich gesagt. Was ist mit Constable gemeint? Hat Conchita vielleicht mit einem Polizisten gesprochen? Und was soll passieren? Und die wichtige Frage ist hier in dem Fall jetzt, 5 Uhr morgens oder 5 Uhr abends? Hat der Druide Ben vielleicht eine Aktion gegen das Festival geplant? Es hilft alles nichts, auch wenn Dick überhaupt keine Lust hat. Sie müssen, weil die 5 Freunde natürlich nicht verpassen wollen, wenn da was passiert, am nächsten Morgen um 5 Uhr dann in Stonehenge sein, um aufzupassen. Also müssen sie um 4.30 Uhr aufstehen. Was ich gut finde an der Szene ist zum Schluss, es gibt so ein ganz kleines Geräusch, wie, ich glaube es war George, einen Wecker aufzieht. Das ist ein sehr ungewöhnliches, ein seltenes Geräusch. Und wenn man sowas in ein Hörspiel reinbringt, das gefällt mir immer gut.
Am nächsten Morgen brechen die Kinder also wirklich im Morgengrauen auf. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt. Zur Sommersonnenwende ist Sonnenaufgang in Stonehenge kurz vor 5. Das heißt, wenn die Kinder irgendwie kurz nach 4 gegen 4:30 aufbrechen, ist das tatsächlich noch vor Sonnenaufgang. Stonehenge ist natürlich noch verlassen, beziehungsweise die Stände sind alle noch geschlossen. Aber menschenleer ist es nicht. Die Kinder treffen auf den Oberdruiden Ben zusammen mit weiteren 6 Druiden, die sich auf das Sommersonnenwendritual vorbereiten, sich vor der aufgehenden Sonne verneigen, irgendwelche murmelnden Gesänge von sich geben und ansonsten überhaupt keine Notiz von den Kindern nehmen. Plötzlich taucht ein uniformierter Polizist auf. Er stellt sich als Constable Ben Walker vor und hat mal die Frage, was die Kinder denn um diese Zeit schon hier machen. Naja, sie wollten sich halt das Ritual ansehen und der Constable ist hier, um die Druiden im Auge zu behalten. Offensichtlich hat auch er die Vermutung, dass Ben hier möglicherweise irgendwas plant, um dieses kommerzielle Festival zu sabotieren. Die Kinder starten hier jetzt noch einen Testballon, ob möglicherweise Conchita dem Constable hier einen Tipp gegeben hätte bezüglich Ben, aber der Polizist antwortet Conchita, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber ich kenne den alten Ben und deshalb weiß ich, dass man ihn besser im Auge behalten sollte. Dass die Kinder sich um diese Zeit hier in Stonehenge rumtreiben, scheint dem Constable nicht weiter was auszumachen. Er erlaubt ihnen mehr oder weniger, sich das Ritual anzuschauen. Die Druiden hätten da mit Sicherheit auch nichts dagegen. Die würden ja sowieso nichts von der Außenwelt mitkriegen, so vertieft, wie sie in ihre Rituale wären. Aber dazu kommt es nicht, denn Timmy rennt bellend weg und natürlich müssen die Kinder hinterher und rausfinden, was den Hund denn jetzt schon wieder aufgeregt hat.
Timmy rennt zum Stand von Conchita und dort treffen die 5 Freunde auf Miss Bennings. Auch sie redet davon, dass sie auf das Festival ein bisschen achten wolle. Vielleicht eine etwas komische Aussage, denn sie ist ja Archäologin. Eigentlich ist das ja nicht ihre Aufgabe. Ist sie irgendwie verdächtig? Um 5 Uhr morgens scheint in Stonehenge aber ganz schön viel los zu sein, denn jetzt kommt noch jemand. Ein Mann, der Miss Benning mit Ben anspricht. Von der Stimme her erkennen wir den Mann wieder, den die 5 Freunde in der allerersten Szene getroffen haben, der ihnen also davon erzählt hat, dass es hier ein Festival gibt, damals etwas unfreundlich zu ihnen war. Wir erfahren später erst, dass er Mr. Taylor heißt, hier aber noch nicht. Miss Benning und Mr. Taylor gehen weg zum Frühstück. Die fünf Freunde sind allerdings jetzt sehr müde und denken sich, wir könnten noch ein bisschen schlafen, bevor hier der richtige Trubel losgeht und das Festival startet. Sie holen eine Decke vom Fahrrad, breiten sie auf der Wiese aus und Dick meint, da hinten liegt eine Zeitung, die können wir auch noch drunter legen. Sie schicken dann Timmy los, die Zeitung holen, das versteht er. Und bevor sie sie ausgebreitet haben, finden sie einen total interessanten Zeitungsartikel. Und jetzt geht es endlich um den eigentlichen Fall. Denn es wurde ein Constable gestohlen. Nicht wie Anne zuerst lachend meint, da hat jemand einen Polizist gestohlen, sondern das ist ein Bild aus einem Londoner Museum. John Constable ist nämlich der Name eines ganz bekannten Malers in England.
Es handelt sich hier um ein tatsächlich reales Gemälde. Das Bild mit dem Titel Stonehenge von John Constable hängt tatsächlich im Londoner Victoria and Albert Museum. Es ist im Jahr 1835 entstanden, gemalt mit Wasserfarbe und hat die Maße ungefähr 40 auf 60 Zentimeter. Mit Rahmen 60 auf 80.
Und da kommt den fünf Freunden die Idee, vielleicht hat der Conchita bei ihrem Telefonat in dem spanischen Restaurant gar nicht mit einem Polizisten oder über einen Polizisten gesprochen, sondern über dieses gestohlene Gemälde. Die fünf Freunde legen sich schlafen und ich muss an der Stelle immer rekapitulieren, welche Namen wir denn jetzt haben. Wir haben drei Bens und zwei Constables. Einmal den Polizisten, Constable Ben Walker, dann den Maler John Constable, den Polizisten Ben, den Druiden Ben und Miss Bennings, die als Spitzname, zumindest von diesem einen Mann, auch Ben genannt wird. Es wird so langsam konfus und das findet auch Anne. Sie beschwert sich nämlich, warum denn hier alle gleich heißen würden.
Die Kinder schlafen jetzt also noch volle 3 Stunden, wie der Erzähler uns wissen lässt, bis die ersten Händler kommen und es so belebt wird, dass sie wieder aufgeweckt werden. Dann gibt es ein Frühstück an einem der Stände. Und während des Vormittags beschäftigen sie sich damit, ein bisschen über das Gelände zu schlendern, ein bisschen was über Stonehenge zu lesen und zu lernen. Aber natürlich helfen sie auch Conchita wieder an ihrem Stand. Und heute bedankt sich Conchita nicht mit einem Abendessen, aber damit, dass sie den Kindern eine Handvoll Tombola-Lose schenkt. Am Nachmittag kommt jetzt auch Miss Benning nochmal an Conchitas Stand vorbei und erzählt den Kindern noch ein bisschen was über Stonehenge und über die Bilder, die hier von Conchita ausgestellt werden. Zum Beispiel zeigt sie ihnen die Reproduktion eines Gemäldes von John Constable. Es handelt sich just um das gestohlene Gemälde aus dem Victoria and Albert Museum. Es zeigt Stonehenge zur Zeit von John Constable. Da sah es nicht so aus, wie die fünf Freunde es jetzt gerade hier live vor sich sehen, sondern die Steine waren irgendwie alle umgefallen und es sah alles sehr viel wüster und verwitterter aus. Mittlerweile ist der Tag schon ziemlich weit fortgeschritten. Irgendwann gibt es eine Lautsprecherdurchsage. 17 Uhr, jetzt beginnt die Ziehung der Tombola-Gewinne. Taylor scheint hier der Oberorganisator des Festivals zu sein. Und er zieht jetzt persönlich das Los, dem der Hauptgewinn zugeordnet ist. Es ist das Los mit der Nummer 69. Und riesiger Zufall, dieses Los hat Anne in ihrem Besitz. Sie freut sich wie ein Schneekönig, sie hat noch nie was in der Tombola gewonnen. Aber sie hat jetzt das Los 69. Der Hauptgewinn ist ein Bild vom Stand von Conchita, das sie sich aussuchen darf. Und Anne wählt das Bild, über das sie gerade gesprochen haben mit Miss Benning, die Reproduktion des gestohlenen Constable. Conchita ist erstmal ziemlich erschrocken und das Bild, nee, das ist aber mein bestes Bild, ja klar, deshalb finde ich das ja auch, das gefällt mir am besten, das will ich haben. Na gut, dann gibt Conchita zähneknirschend nach, aber sie schlägt vor, das Bild ist ja viel zu unhandlich, um es auf dem Fahrrad zu transportieren, wie ich eben sagte. 40 auf 60 beziehungsweise mit Rahmen 60 auf 80 Zentimeter kann man unhandlich nennen. Also bietet Conchita an, später mit dem Auto vorbeizukommen und Anne das Bild in die Pension vorbeizubringen. Zwischenzeitlich erscheint jetzt aber auch noch eine weitere Frau mit einem starken amerikanischen Akzent, die sich als Lynette vorstellt und mit einem Los wedelt. Hier, ich habe die Nummer 69, ich habe den Hauptgewinn, ich will dieses Bild haben. irgendwie gibt es dann ein bisschen Verwirrung, wer jetzt wirklich das Hauptgewinn los hat. Angeblich kann man oben und unten nicht unterscheiden und deshalb weiß man nicht, wer jetzt genau das Los hat. Aber Dick stellt dann plötzlich doch fest, Lynette hat das Los mit der Nummer 96. Und ich habe mich hier gewundert, wie soll man das denn irgendwie feststellen können? Also diese ganze Los-Verwechsel-Nummer funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Die Zahl 69 ist rotationssymmetrisch, aber nicht spiegelsymmetrisch. Das heißt, wenn ich die Zahl 69 um 180 Grad drehe und auf den Kopf stelle, kommt immer noch eine 69 raus. Wenn ich eine 96 auf den Kopf stelle, kommt wieder die 96 raus. Da verwandelt sich keine 69 in eine 96. Diese beiden Zahlen sind nicht ineinander umwandelbar. Und selbst wenn es zwei Zahlen wären, die man verwechseln könnte, also sagen wir jetzt mal die 6 und die 9, die nicht oben und unten markiert hätten, dann könnte Lynette jetzt auch nicht behaupten, ich habe das los, weil dann wären die 6 und die 9 ja nicht unterscheidbar. Man könnte überhaupt nicht bestimmen, ob jetzt Anne oder Lynette das Hauptgewinn losgezogen haben. Ich glaube, da müsste der Organisator dann in den sauren Apfel beißen und sagen, ja, die dürfen sich beide ein Bild aussuchen. Lynette will jetzt natürlich auch ausgerechnet diese Constable-Rekonstruktion. Das wäre ein unauflösbarer Konflikt. Weiß ich nicht, wie das eigentlich dann geregelt werden könnte. Dieser Konflikt muss aber im Hörspiel jetzt gar nicht ausgetragen werden. Es bricht nämlich just in diesem Moment auch noch ein Tumult aus. Ben und seine Druiden fangen an zu randalieren und wollen die Stände auseinandernehmen. Die fünf Freunde glauben, dass sie die Stände beschützen müssten, wobei Anne einwendet, hallo Leute, das ist Sache der Polizei. Aber auf jeden Fall gibt es hier irgendwie großes Chaos, Tumult, Lynette ist dann plötzlich verschwunden und irgendwie hat sich das Ganze in Wohlgefallen aufgelöst. Conchita, wie gesagt, will Anne das gewonnene Bild abends in die Pension bringen. Und ich weiß nicht, irgendwie gehe ich aus dieser Szene unbefriedigt raus, weil ich denke, das ist einfach nicht wirklich durchdacht und dieser ganze Plot-Twist mit dem vertauschten oder verdoppelten Los funktioniert für mich einfach überhaupt nicht.
Ich muss sagen, ich habe es beim Hören immer geglaubt. Ich habe mir eine 6 vorgestellt und eine 9, habe gedacht, hey cool, die kann man ja wirklich umdrehen und habe nicht darüber nachgedacht, dass man bei einer 69 natürlich jede 6 und jede 9 umdreht, dass es dann aber immer noch eine 69 ist. Also bei mir hat es auch vor einem Jahr noch funktioniert. Jetzt kommt meine Lieblingsszene im Hörspiel. Wir sind nämlich jetzt in der Pension. Conchita bringt das Bild vorbei. Kurz danach kommt aber diese Amerikanerin Lynette und sie ist sehr determiniert. Sie will unbedingt genau dieses Bild, von dem sie ja immer noch glaubt, dass sie es gewonnen hat, kaufen. Sie bietet gleich $100. Die Kinder zögern zuerst, Anne vor allem, weil es ist ja ihr Bild. Lynette erhöht ihr Angebot auf $150. Dann kommt auch Tante Fanny rein. Sie wird aber nicht als Mutter von George vorgestellt, sondern angeblich wohnt sie auch in der Pension, interessiert sich für Kunst und die fünf Freunde starten jetzt hier ein kleines Bieterduell. Lynette und Tante Fanny bieten sich gegenseitig höher und zum Schluss verkauft Anne das Bild für $500. Was ich hier gut geschauspielert finde von Theresa Underbeck, also der Sprecherin von Anne, ist, dass im Laufe der Szene sich ihr Sprachduktus, die Sprachmelodie, ändert. Am Anfang ist Anne, als Dick vorschlägt, hey ja, wie viel wollen Sie denn zahlen, Lynette? Hey Dick, lass doch sein, ich will doch mein Bild gar nicht verkaufen, da ist sie einfach nur sauer. Aber dann, später, als sie die $500 kriegt, als hochgeboten wird, merkt man ihr an, sie hat irgendetwas bemerkt, sie weiß irgendetwas, was die anderen alle nicht wissen. Als die Amerikanerin dann mit ihrem Bild abzicht, wird Tante Fanny mit so einer lapidaren Erklärung abgespeist. Wir wollten einfach nur mal gucken, wie viel diese Amerikanerin, die ja immer ganz viel Geld für Kitsch ausgeben, denn da bezahlen will. Aber Tante Fanny geht da gar nicht so richtig drauf ein. Sie muss sich vorbereiten für den Ball heute Abend von der Konferenz und Quentin wartet schon auf sie.
Man liest ja öfters mal, dass Annette Blyton irgendwas gegen Amerikaner oder andere Ausländer gehabt haben soll. Das könnte man hier als Bestätigung ansehen, dass sie diese Lynette so dumm zeichnet. Ja, blöde Amerikaner, überhebliche Leute, die überteuerte Preise für irgendwelchen Kitsch zahlen. Ich erinnere mich auch noch an die Hennings aus dem Burgverlies, die ja ähnlich gezeichnet waren. Und auch Sadie, eine amerikanische Gastschülerin auf Lindenhof, kommt ungefähr so rüber. Allerdings gibt es halt auch gegenteilige Darstellungen, dass Amerikaner zwar vielleicht auf den ersten Blick mal unsympathisch rüberkommen, sich aber im Laufe der Geschichte dann doch in nette Kerle verwandeln. So zum Beispiel Bertha aus den Entführern bei 5 Freunde. Die ist ja am Anfang auch, ach, diese blöde Bertha, die noch nicht mal richtig reden kann mit ihrem Wundevoll. Aber am Ende ist sie dann doch praktisch als Freundin akzeptiert. Oder ähnlich geht es auch mit einer Austauschschülerin Marilyn bei der Dolly-Reihe, die am Ende auch sich wunderbar in die Schulgemeinschaft integriert. Also so richtig kann ich diesen Vorwurf, glaube ich, nicht nachvollziehen, dass Enid Blyton Stereotyp immer auf Amerikanern rumgehackt hätte.
Gut, dazu muss ich jetzt auch noch was sagen. Wenn ich eine Merkmalskombination habe, Amerikaner unsympath und die kommt mehrmals vor, dann ist das eine Korrelation, das ist keine Kausalität. Aus dem Vorkommen von so etwas darauf zu schließen, es gibt einen tieferen Grund, ist methodisch falsch, das ist die falsche logische Richtung. Um daraus zu schließen, dass Enid Blyton ausländerfeindlich ist oder speziell was gegen Amerikaner hat, braucht man weitere Hinweise. Das da könnte man vielleicht als Anfangsverdacht bezeichnen, wenn man überhaupt so weit gehen will. Wenn man mit einem Statistiker redet, bin ich mir ziemlich sicher, dass man von 3-4 Beispielen bei 30-5 Freundenbüchern nur ein armseliges Lächeln bekommt und sowas gesagt bekommt, wie bei der kleinen Stichprobe reicht die Power einfach nicht aus. Was bei der ganzen Sache dann immer vergessen wird, ist, wenn ich einen Amerikaner als böse beschreibe, wie viele Bösewichte bei Enid Blyton sind denn Engländer? Ich kann doch nicht behaupten, jemand ist ausländerfeindlich, wenn 100 Bösewichte Engländer sind und 5 Amerikaner. Wenn jemand nur Engländer als böse bezeichnet und selbst aus England kommt, ist er dann inländerfeindlich, würde auch kein Mensch jemals so beschreiben. Zumal es eine viel einfachere Erklärung gibt, von der ich auch nicht weiß, ob sie stimmt. Vielleicht ist das einfach Enid Blytons Lebenswirklichkeit. Vielleicht kennt sie nur Amerikaner, mit denen sie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Kann man dann einer Autorin vorwerfen, dass sie dies in ihren Büchern thematisiert? Ich habe mir mal überlegt, angenommen, wir hätten eine Geschichte von einem Agenten in einem Land. Der arbeitet bei der Spionageabwehr. Die Spione, die er jagt, sind mit Sicherheit alles Ausländer. In der gesamten Geschichte sind die Ausländer immer die Bösen und der Gute kommt immer aus dem Inland. Würde irgendjemand diese Geschichte als ausländerfeindlich bezeichnen? Ich behaupte nein. Wenn man jetzt in die Zukunft blickt, müsste dann ein Autor, wenn er sich nicht diesem seltsamen Vorwurf überhaupt ausgesetzt sehen will, weil wenn der Autor lebt, muss er darauf reagieren, das kostet alles Nerven, müsste man dann eine Strichliste führen. Ich habe jetzt einen bösen Amerikaner, da muss er das nächste Mal gut sein. Und bei den Franzosen ist es genauso, halte ich für Humbug. Insgesamt kann ich dazu nur sagen, ich weiß nicht, ob Enid Blyton ausländerfeindlich war. Ich suche weder Hinweise dafür noch dagegen. Ich höre die Hörspiele, lese die Geschichte, finde manche spannend und manche nicht. Aber jetzt wieder zurück zum Hörspiel. Die Kinder sind um $500 reicher geworden und jetzt lässt Anne die Katze aus dem Sack. Sie hat nämlich etwas bemerkt, was den anderen nicht aufgefallen ist. So wie ich es verstanden habe, erst im Laufe der Szene, weil sie zu Beginn das Bild ja auch nicht verkaufen wollte, aber dann ist ihr aufgefallen, die Tageszeit auf dem Bild stimmt nicht. Eins der Bilder hat nämlich eine Abenddämmerung und eins der Bilder ist im frühen Morgen gezeichnet worden. Das heißt, Conchita hat ihr nicht das Bild gebracht, das Anne sich als Tombola-Gewinn ausgesucht hat. Und das muss natürlich irgendetwas bedeuten. Die Kinder vermuten jetzt, da Lynette ja unbedingt auch dasselbe Bild wie Anne haben wollte, jetzt aber dieses Bild nicht gekauft hat, werden sich wohl Conchita und Lynette irgendwo nochmal treffen, damit das Bild wirklich den Besitzer wechseln kann. Und da müssen die 5 Freunde jetzt wieder nach Stonehenge, denn zum einen hat Lynette ja gesagt, sie fliegt morgen wieder weg und außerdem ist morgen auch das Symposium rum. Und Onkel Quentin, Tante Fanny und die Kinder beißen auch aus Salisbury ab. Das heißt, es bleibt nur noch heute Abend übrig, um überhaupt etwas zu ermitteln. Also schwingen sie sich wieder auf die Fahrräder und fahren, ich glaube, zum 4. Mal nach Stonehenge.
Der Erzähler lässt uns wissen, dass es schon ziemlich spät, aber noch hell ist. Okay, zur Zeit der Sommersonnenwende geht die Sonne in Salisbury so gegen 9:30 Uhr abends unter. Wir erinnern uns, die fünf Freunde sind schon seit kurz nach vier auf den Beinen, auch wenn sie in Stonehenge ja noch 3 Stunden geschlafen haben. Also es war doch schon ein langer Tag. Sie kommen auf dem Festivalgelände an. Es leert sich so langsam. Die Stände haben noch nicht alle geschlossen. Conchitas Stand zum Beispiel ist noch geöffnet, aber Conchita selbst ist gerade nicht da. Anne hat jetzt unterwegs noch einen neuen Gedanken gehabt. Sie plant nämlich das Bild, das sie sich eigentlich ja als Tombola-Gewinn ausgesucht hat, mal vorsichtig mit Terpentin zu behandeln. Denn sie argwöhnt, das ist mitnichten eine Reproduktion des Constable-Gemäldes, sondern wahrscheinlich ist es das echte geklaute Constable-Gemälde, das nur, wie sie sagt, dilettantisch mit demselben Motiv nochmal übermalt wurde, um es zu tarnen. Und das möchte sie jetzt eben überprüfen, indem sie die obere Farbschicht mit Terpentin entfernen will. Anne verweist hier selbst auf eine andere Fünf-Freunde-Folge, nämlich auf die gestohlene Briefmarke, die wir ja auch schon besprochen haben. In dieser Folge wurde ja die gestohlene, wertvolle Briefmarke unter einer normalen Alltagsmarke versteckt, indem sie einfach übereinander auf ein Kuvert geklebt wurden. Und dasselbe Prinzip vermutet sie jetzt eben auch hier, dass, wie gesagt, der echte geklaute Constable nochmal übermalt worden sein könnte. Die Kinder rekonstruieren jetzt also, dass Conchita das Bild entweder selbst geklaut hat oder von dem Dieb übernommen hat, es dann übermalt hat, vorher oder nachher, das kommt auch nicht raus, Kontakt aufgenommen hat zu Lynette als Käuferin, die dieses Bild jetzt unauffällig außer Landes schmuggeln will. Und damit das möglichst unauffällig gelingt, haben sie sich diesen Plan ausgedacht mit dem Tombola-Gewinn. Mr. Taylor hängt wohl auch noch mit drin, weil der dafür zuständig gewesen sein soll, Lynette eben das richtige Gewinnlos unterzujubeln. Und dabei hat er einen Fehler gemacht, weil er ja offensichtlich das 96er-Los und nicht das 69er-Los an Lynette weitergegeben hat. Ob und wie Miss Benning da auch noch mit drin hängt, weil die hat sich ja irgendwie auch verdächtig gemacht und auffällig, unauffällig ständig an Conchitas Stand rumgetrieben, darüber sind sich die Kinder noch nicht so ganz schlüssig. Allerdings treffen sie jetzt am Stand von Conchita eben gerade wieder auf Miss Benning, die just auch noch einen Terpentinkanister in der Hand hat. Sie scheint also irgendwie dieselben Schlüsse gezogen zu haben wie Anne. Versucht sich allerdings noch rauszureden, ja, sie hat irgendwo Graffiti entdeckt, die sie gerade entfernen will und deshalb wollte sie sich hier von Conchita ein bisschen Terpentin ausleihen. Bevor sich so recht klären kann, ob Miss Benning jetzt zu den Guten oder doch auch zu den Bösen gehört, nähern sich Conchita und Taylor. Die Freunde und Miss Benning verstecken sich also und können belauschen, dass Conchita und Taylor sich ein bisschen kabbeln. Conchita macht ihm Vorwürfe, dass er das mit den Losen ja versemmelt hat, aber Taylor beschwichtigt, naja, das kriegen wir jetzt trotzdem hin, dass Lynette auf eigene Faust versucht hat, das Bild von Anne zu kaufen, war halt auch dumm gelaufen, dass Conchita und Lynette sich offensichtlich vorher nicht kurz geschlossen haben und Conchita Anne gar nicht das richtige, echte, falsche Bild gebracht hat, sondern nochmal ein anderes. Diese ganze Verwirrung löst sich jetzt auf. Die drei treffen sich an Conchitas Stand. Lynette soll jetzt ihr bestelltes, geklautes Bild bekommen. Es wird auch noch der Beweis angetreten, dass es genauso ist, wie Anne sich das vorgestellt hat. Denn Conchita selbst führt jetzt diese Behandlung mit Terpentin in einer Ecke durch. Die Original-Constable-Signatur kommt zum Vorschein. Lynette ist jetzt also überzeugt, okay, das ist das richtige Bild, das ich mitnehmen will. Und damit sind jetzt im Prinzip die drei Ganoven überführt und Miss Benning tritt jetzt aus ihrem Versteck hervor, gibt sich zu erkennen, sie ist nämlich keine Archäologin, sondern sie ist Versicherungsdetektivin. Sie hat jetzt offenbar den Fall gelöst, das verschwundene Gemälde von Constable wiederbeschafft und eigentlich könnte sie jetzt die drei Ganoven verhaften lassen. Allerdings funktioniert das Walkie-Talkie, mit dem sie Constable Walker, der als Rückendeckung irgendwo bereitsteht, verständigen will, nicht so richtig, sodass die drei Ganoven einen Fluchtversuch wagen, den die fünf Freunde jetzt tatkräftig sabotieren. Dick schmeißt sein Fahrrad todesmutig dem Auto in den Weg und die Verbrecher werden so lange aufgehalten, bis die Polizei schließlich dann doch auftaucht und die drei verhaften kann. Miss Benning verspricht am Ende jetzt noch, sich darum zu kümmern, dass die fünf Freunde keine Schwierigkeiten kriegen. Und zwar weder mit dem Fahrradverleiher, dessen Fahrrad jetzt leider Schrott ist, weil Dick es eben als Hindernis für die flüchtenden Verbrecher verwendet hat, noch mit Fanny und Quentin, die sich ja zwischendurch mal wieder vergewissert haben, dass die Kinder doch bestimmt nicht in irgendwelche Verbrechen reingezogen werden sollten. Und das haben sie natürlich trotzdem wieder geschafft, aber Miss Benning wird das wohl irgendwie gerade biegen. Des Weiteren steht noch im Raum, dass die Versicherung wahrscheinlich auch für die Wiederbeschaffung des Constables eine Belohnung springen lässt, was die Kinder wohl gerne annehmen wollen, im Gegensatz zu den $500, die Anne von Lynette für ihr wertloses Bild praktisch eingenommen hat. Denn Anne kündigt an, dass sie dieses Geld natürlich auf gar keinen Fall behalten will. Sie will es im Gegenteil spenden. Und am besten aufgehoben wäre es wahrscheinlich, wenn sie es spenden würde für den Erhalt von Stonehenge. Und damit endet dieser Fall jetzt.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich gefragt, warum die Verbrecher denn diese doch sehr auffällige Tombola-Gemälde-Übertragmethode gewählt haben. Warum haben sich Conchita und Lynette nicht, wie es dann zum Schluss ja wirklich passiert, einfach morgens oder abends clandestin irgendwo getroffen und haben das Bild einfach ausgetauscht? Wollte Lynette irgendwie eine Begründung für zum Beispiel den Zöllner am Flughafen haben, wenn der das Bild sieht, dass sie sagen kann, nein, das ist nicht das echte, das ist eine Reproduktion, die habe ich an dem Festival XY gewonnen am Stand von Conchita Gonzales. Und falls die Polizei bzw. der Zoll dort nachfragt, können sich andere Festivalbesucher daran erinnern, dass da wirklich jemand ein Bild gewonnen hat?
Ja, wenn sie einfach nur einen Nachweis haben will, dass das Bild eine Reproduktion ist, dann hätte sie es auch einfach offen am Stand von Conchita kaufen können, von mir aus noch gegen Quittung. Diese ganze Tombola-Kram ist meines Erachtens einfach nur, damit man das mit dem Los und dieser Losverwechslung anstellen kann, was halt, wie eben schon rausgestellt, auch nicht wirklich durchdacht ist. Ich habe mich gefragt, wie denn der zweite Teil des Plans jetzt noch funktionieren soll. Eigentlich ist es ja eine clevere Methode, das Bild mit dem gleichen Motiv nochmal zu übermalen. Ist nur eine Reproduktion, ist ja nichts wert. Ja, aber in dem Moment, wo jetzt Conchita die Originalsignatur von Constable freigelegt hat per Terpentinlappen, ist doch dieser ganze Plan schon wieder im Eimer. Oder hat sie jetzt nur schnell diese Ecke mal kurz freigewischt? Wird das nochmal übermalen, bevor Lynette damit durch den Zoll will? Das hätte man vielleicht mit einem Halbsatz erwähnen können, dass dieser Plan jetzt einfach nochmal durchgeführt wird. Weil ansonsten funktioniert doch diese ganze Maskerade nicht mehr.
Eine kleine Sache, die ich mich noch gefragt habe, ist, über welchen Ben spricht denn Conchita jetzt bei dem Telefonat? Der Druide war es ja wohl nicht. Das war mir jetzt auch am Ende der Geschichte noch nicht wirklich klar. Meint sie Bennings, also die Archäologin, und hat irgendwie mitbekommen, dass die vielleicht viele Fragen stellt am Festival, vielleicht immer bei ihr am Stand rumlungert? Hat sie die im Verdacht, dass Bennings vielleicht weiß oder vermutet, dass hier gleich ein Bild übergeben werden soll?
Da sie ja sagt, dass man sich vor diesem Ben in Acht nehmen soll, habe ich auch vermutet, dass es wahrscheinlich Miss Benning ist, die an ihrem Stand rumgeschnüffelt hat. Möglicherweise auch der Polizist, Constable Ben Walker. In beiden Fällen würde ich allerdings nicht unbedingt davon ausgehen, dass Conchita, die gerade aus Spanien gekommen ist, wahrscheinlich weder Miss Benning noch den Polizisten näher kennt, irgendjemanden damit als Ben referiert, also entweder mit dem Spitznamen oder mit dem Vornamen. Das ist, glaube ich, auch nur so ein Konstrukt, damit es halt hier diese Ben-Verwirrung geben kann. Ich habe mich auch noch gefragt, wann Anne in dieser Kunstbieter-Auktionsszene denn jetzt eigentlich klar geworden ist, was es mit dem Bild auf sich hat. Wie du ja schon gesagt hast, am Anfang der Szene ist sie rigoros dagegen, dass ihr Bild, ihr erster Tombola-Gewinn ever, überhaupt verkauft werden soll. Wir wissen ja, dass sie später im Hundeschlitten nochmal in der Tombola gewinnt, aber das ist eine spätere Folge. Insofern ist es hier durchaus folgerichtig, dass Anne sagt, sie hat noch nie was gewonnen. Aber wie gesagt, am Anfang will sie ihr Bild überhaupt nicht verkaufen. Dann kommt irgendwie Tante Fanny rein. Dann gibt es da diese Bieter-Battle, bei der ich auch nicht weiß, welche Kinder jetzt sich gerade eigentlich was vorstellen. Es hört sich für mich so an, als ob sie Fanny einfach nur zum Bieten nötigen, um sauber aus dieser Nummer wieder rauszukommen und das Bild selber behalten zu können, indem angeblich Tante Fanny dann halt den höheren Preis bezahlt, sodass man Lynette mit leeren Händen heimschicken kann. Und am Ende ist es dann doch so, dass sie Lynette das Bild einfach für einen völlig überteuerten Preis verkaufen wollen. Also in dieser Szene ändert sich für mich gefühlt die Motivation der Kinder dreimal, ohne dass das für den Hörer wirklich offensichtlich ist, woran das liegt. Und ganz beiläufig habe ich mich noch gefragt, wenn Anne in dieser Szene klar wird, dass es mit dem Bild irgendwas auf sich haben muss. Und wenn sie jetzt gemerkt hätte, dass sie wirklich das richtige falsche Bild, wie es hier benannt wird, also das übermalte, geklaute Bild in Händen hätte und Lynette das hätte verkaufen können, wäre das eigentlich auch von Anne Hehlerei gewesen, wenn sie weiß, dass sie ein geklautes Bild hat, das sie gerade verkauft?
Und zum Schluss noch die Frage, wie viel war denn dieser gestohlene John Constable überhaupt wert? Wir erfahren nicht, wie hoch die Versicherungssumme ist oder wie hoch die Belohnung ist. Aber Lynette sagt einmal ganz schnippig zu ihren Ganoven-Kollegen, ich zahle $500 weniger, denn die musste ich ja dieser Göre N geben. Jetzt, wenn das Bild 10 Millionen kostet und sie es für 1 Million kauft, wird sie dann wirklich auf $500 bestehen?
Den genauen Wert jetzt von Stonehenge von John Constable habe ich nicht erfahren können. Aber andere Bilder von John Constable wurden durchaus schon für zweistellige Millionenbeträge versteigert. Also wahrscheinlich reden wir hier doch von höheren Summen, sodass $500 mehr oder weniger tatsächlich kleinlich wären.
Gibt es ähnliche Folgen? Es gibt ein Hörspiel, was ziemlich genau dieselbe Idee hat. Und zwar ist es eine Kioskversion der Hörspielreihe Barbie, das versteckte Meisterwerk. Barbie soll für das neu eröffnete Rathaus ein Kunstwerk bereitstellen und sie entscheidet sich dazu, eine große Collage zu machen. Sie will einen riesigen Bilderrahmen, ich glaube 2 Meter breit oder so haben, geht auf den Flohmarkt und kauft dort ein Bild von einem Händler, der hat mehrere Bilder dieser Art. Auch eine andere Frau ist auf dem Flohmarkt, kauft auch Bilder und sagt dem Händler, ich komme bald nochmal, behalten Sie die anderen bitte. Aber der Händler will natürlich sein Zeug verkaufen, verkauft ein Bild Barbie und irgendwann kommt die Frau zu Barbie und will dieses Bild unbedingt kaufen. Barbie gibt's ja nicht, erst wenn sie eins mit einem gleich großen Rahmen bekommt, weil die sind recht selten. Und im Laufe der Geschichte kommt raus, dass es auch hier um übermalte Gemälde geht und die Geschichte eigentlich genauso ablief wie bei den 5 Freunden.
Das scheint dann doch ein beliebtes Motiv zu sein, denn die 3-Fragezeichen-Folge Die Fußballfalle ist im Prinzip auch genauso. Es werden wertvolle Gemälde geklaut, die werden übermalt und dann irgendwo auf dem Flohmarkt oder sonst wo auf einer Auktion relativ preisgünstig weitergegeben. Allerdings ein interessantes Detail, bei der Fußballfalle sind es Ölgemälde, die mit wasserlöslichen Airbrush-Farben übermalt werden, die man dann relativ leicht wieder abwaschen kann. Das funktioniert, glaube ich, praktikabel eher als so, wie es hier in dem vorliegenden Fall ist. Stonehenge von John Constable ist ein Aquarell, das Conchita mit Ölfarben übermalt hat. Theoretisch ist es zwar so, dass Ölfarben terpentinlöslich sind und Aquarellfarben nicht, aber praktisch wird es wahrscheinlich so sein, dass Terpentin so aggressiv ist, dass es die Farben und oder den Untergrund, also das Papier von dem Aquarell, angreifen wird. Ob man hier jetzt tatsächlich einen millionenteuren Constable so behandeln würde, ist dann doch fraglich. Und eine weitere ähnliche Folge, das Original unter was anderem zu verstecken, wären eigentlich auch 3 Fragezeichen und die blutenden Bilder. Allerdings geht man hier schonender mit den Originalen um. Es wird nämlich nicht auf dem Originalbild irgendwas drüber gemalt, sondern hier werden nur in Anführungszeichen zwei Leinwände übereinander in den gleichen Rahmen gespannt und somit die Originale maskiert. Mein Fazit: Die Druiden von Stonehenge sind jetzt keine meiner Lieblingsfolgen, aber es ist so eine okaye Folge, die ich ab und zu doch auch mal aktiv anklicke. Ein entscheidendes Motiv in dieser Folge ist ja die Mehrdeutigkeit von Constable und Ben. Und ich finde das irgendwie nicht wirklich gut ausgeführt. Für meinen Geschmack erfährt man zu spät und auch zu beiläufig, beziehungsweise muss es sich selber schließen, dass zum Beispiel der Druide Ben heißt. Insofern funktioniert diese Verwechslung für mich gar nicht richtig, aber vielleicht ist das auch genau beabsichtigt, dass es eben so verwirrend ist, dass man erst sehr spät mitkriegt, dass es hier verschiedene Constables und Bens gibt. Bei dem zweiten zentralen Motiv, diesem vertauschten Tombola-Los, das kann ich allerdings nicht mehr wirklich verzeihen, weil es funktioniert einfach nicht. 96 und 69 kann man einfach nicht verwechseln. Das ist einfach so schlampig, oberflächlich, dass man nicht mal an der Oberfläche kratzen muss, sondern es ist sogar offensichtlich, dass es nicht funktioniert. Gut, es hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich drüber nachgedacht habe, aber wenn man sich einmal anguckt, merkt man einfach, eine 96 und eine 69 sind einfach nicht verwechselbar. Was ich gut fand in der Folge, ist, dass so ein paar Sachen einfach nebenher mit einfließen, dass man hier ein paar Fakten über Stonehenge mitnehmen kann, ohne dass es sich wirklich schulmeisterlich oder oberlehrerhaft mit Holzhammer anfühlt. Sowas wie, dass die Steine Sarsen genannt werden. Die Szene mit, ich kann doch nicht einfach mit einer fremden Frau im Auto mitfahren, das ist eigentlich ganz gut gelöst. Da gibt es neuere Folgen, wo mir das viel stärker negativ aufstößt, dass hier der erhobene Zeigefinger einfach viel zu sehr im Vordergrund steht. Was ein bisschen in die Richtung geht, finde ich, ist der Schluss mit, wir werden das Geld, das wir hier von Lynette gekriegt haben, natürlich selbstverständlich spenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein realer 10- oder 12-Jähriger auf Geld, von dem explizit noch gesagt wird, dass es mehr Taschengeld, als wir im ganzen Jahr kriegen, dass man da so lapidar drauf verzichtet und ach ja, das spenden wir natürlich für irgendeinen guten Zweck. Keine Ahnung, ob heutige Kinder so drauf sind. Ich finde die Folge zum Nebenbeihören, wenn man nicht weiter drüber nachdenkt, weiterhin okay. Aber die Analyse hat sie mir halt jetzt doch ein bisschen vergällt. Ich habe ja lang genug drüber gerantet, was mir alles hier sauer aufgestoßen ist. Insofern kriegt sie nach diesem Podcast von mir nur noch ein schwaches Neutral.
Mein Fazit. Das mit dem Geldspenden ist mir am Anfang auch etwas aufgefallen. Aber jetzt ist mir der Gedanke gekommen, sie reden ja nur davon, dass sie das Geld von Lynette spenden wollen. Die Belohnung der Versicherung wollen sie wohl in Anspruch nehmen. Das heißt, vielleicht wollen sie einfach kein Geld einer Ganovin haben. Und das könnte ich dann wiederum sogar verstehen. Ich kannte die Folge vor dem Podcast eigentlich nicht wirklich, obwohl ich sie ausgesucht habe. Ich habe sie ein, zweimal gehört. Mir gefällt nach wie vor die Idee mit Bild über Bild malen. Das finde ich echt clever gemacht. Solche Folgen höre ich immer gerne. Ich fand ja auch die Briefmarken damals gut mit Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Mir gefällt hier sehr gut, dass Anne mal wieder der Brain ist. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir uns in letzter Zeit immer Folgen nicht bewusst so aussuchen, aber dass es doch dann irgendwie immer Folgen sind, bei der N mehr oder weniger alles zur Lösung des Falles beiträgt. Ich höre die Folge gelegentlich, meist aber nur, wenn ich, sagen wir mal, so einen Zehnerblock fünf Freunde von Anfang bis Ende durchhöre. Von mir kriegt sie auch ein Neutral. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat geht es weiter mit dem Themenblock Gemälde. Es geht um ein Hörspiel von TKKG und um Gemälde eines angeblich toten Malers. Bis in 4 Wochen.